Ja, vielen Dank für den echt super Lobpreis bei euch hier. Ja, das sieht man, wie man sich, wie doch Verbundenheit da ist. Da habe ich mich ja nicht vorbereitet, dass ich hier meine Gemeinde noch vorstellen soll und so weiter, was natürlich Sinn macht bei so einer Kanzeltausch. Aber umso schöner, dass ihr auch ein Lied heute neu eingeführt habt, das sehr gut passen wird. Das werdet ihr auch gleich sehen. So viel zum Prophetischen. Und ich glaube, das ist auch so. Oft spricht Gott zu einem, wenn man selber vielleicht gar nicht so einstufen würde. Und wir machen es zum Beispiel so, bei uns in der Gemeinde ist auch so eine Eigenart, die ich gerne beibehalten will. Wir besprechen uns nicht mit dem Lobpreisteam, mit der Gottesdienstleitung und der Prediger. Jeder macht so seins und nachher passt das ganz oft. Und das ist eher für uns zur Bestätigung. Gott kann auch durch einen gut durchgestylten Gottesdienst, die Planung ist ja die gleiche und da gibt es trotzdem die Impulse, aber oft nimmt man es so mit und das ist einem gar nicht bewusst. Und es wird einem einfach stärker bewusst, wenn man das mal nicht macht und dann plötzlich merkt, da ist ein roter Faden drin oder so. Ja, und by the way, das Lied Ewigkeit, habe ich gesehen, ist ja von der Mia Friesen. Das ist eine Pastorin in unserer Via-Movement-Bewegung in Ludwigsburg. Also da sieht man auch diese Verbundenheit. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht. Der hat auch mit mir zu tun. Ich predige nicht vom Schreibtisch weg. Ich predige wirklich das, was ich hoffe, dass Gott das mir aufs Herz gelegt hat. Das ist auch immer so ein Ringe. Und ich glaube, dass er euch heute auch was sagen möchte dadurch. Es ist ein Text, den ich eigentlich eher schwierig empfunden habe, lange Zeit. Ich glaube, hierhin muss ich. Da kommt dieser berühmte Satz drin vor. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich lese mal den Text nochmal im Kontext. Das steht in Matthäus 6, 19 bis 21. Da spricht Jesus: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich habe es mal versucht, in Bilder zu packen, wie der Text auf mich gewirkt hat. Das ist für mich eher so, habe ich den Text immer so verstanden, wie so ein Spiegel meiner selbst. Wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Und dann denke ich dran, wie gerne ich Eishockey schaue. Also so, ich bin großer Eishockey-Fan. Meine Heimat ist viel in Schwenning. Die spielen im Moment auch richtig gut. Überraschenderweise, die waren immer Letzter die ganze Zeit, seit sie in der ersten Liga spielen. Jetzt sind sie wirklich ein heißer Playoff-Kandidat. Und wenn ich das dann so mich da hingebe und die Spiele angucke, dann denke ich, ja, wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Ich bin halt doch irgendwie so ein Vergnügungsmensch, oder? Dann gehe ich vielleicht gerne ins Kino. Oh, was toll Weltliches, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ganz besonders problematisch wird es dann, wenn ich merke, ich habe irgendeine geistliche Veranstaltung, einen Gottesdienst und parallel läuft ein super wichtiges Spiel. Und dann denke ich schon, eigentlich würde ich jetzt lieber das Spiel gucken. Darf man das als Pastor hier so sagen? Aber das ist das Empfinden in mir. Und dann hast du das Empfinden und dann denkst du, ja, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Und wie ich mich dann erlebe, wenn der Text so auf mich wirkt, so wie ich so vor dem Spiegel stehe und ein fetter moralischer Finger vom Himmel auf mich runterzeigt und sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, dann fühle ich mich verdammt, dann fühle ich mich distanziert Gott gegenüber. Und ehrlicherweise, ich sehe mich zwar im Spiegel und denke, ja, so geistlich bin ich dann doch nicht, wie ich gern wäre, aber das war es dann auch so, ich bleibe stehen. Der Text verändert mich nicht. Außer, dass ich halt ein schlechtes Gewissen irgendwie dazu kriege. Aber mein Herz ist ja immer noch das Gleiche. Ich schaue immer noch gern Eishockey. Ich glaube, dass der Text eigentlich und das, was Jesus da eigentlich sagt, dass der wirklich ein Schlüssel ist zu unserem Herz. Und dass ich ihn oft falsch verstanden habe. Nicht jetzt vom Kopf her. Es sind ja Worte, die ja auch gefallen sind von Jesus, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sondern dass er eigentlich eine ganz andere Pointe hat. Jesus will nicht uns da irgendwie eine Zustandsbeschreibung unserer Seele liefern und das war's dann. Dazu ist er auch nicht gekommen. Er ist gekommen, uns zu erlösen, zu retten, uns weiterzubringen, uns zum Vater zu bringen, zu Gott selber. Das heißt, er bringt uns von A nach B. Er sagt nicht, hier, da ist dein A, guck mal, wie schlimm du bist. Dazu brauche ich ihn ehrlich gesagt nicht. Was steht da? Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Die Pointe liegt darin, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Das heißt, das bleibt ja nicht stehen da dabei. Hey, gell, sammelt ihr keine Schätze auf der Erde, fertig, aus. Das war's, dann hätte er das andere gar nicht sagen müssen. Sondern es geht wohl darum, irgendwelche Schätze im Himmel zu entdecken. Das ist eigentlich der ganze Fokus, wo Jesus bringt. Und wenn ich Schätze im Himmel entdecke, dann wird das Einfluss auf mein Herz haben. Ich will euch mitnehmen mal auf Gottes Schatzsuche, so nenne ich das jetzt mal, dass wir mal gucken, was denn diese Schätze bedeuten. Und ich will zuerst auch mal ein bisschen bei diesem Text bleiben, wo wir haben, und von dem ein bisschen weitergehen dann. Da gibt es erste Koordinate, die Jesus da eigentlich gibt. Erste Wegpunkte, das braucht man immer, wenn man so eine Schatzsuche beginnt, braucht man entweder eine Schatzkarte oder irgendwelche Hinweise und so. Und die finden wir eigentlich auch in dem Text. Und zuerst natürlich negativ, und deshalb verleitet es uns auch zu so einer Sichtweise, wie ich sie euch gerade präsentiert habe. Der erste Hinweis ist nämlich, dass es Schätze sind, wo weder Motte noch Fraß hin können. Und ich habe da einen Text aus Psalm 49, 11 bis 13, den lese ich euch mal vor. Da geht es eben um diese Ewigkeit, die wir gerade auch besungen haben. Und da heißt es: Denn man sieht, die Weisen sterben, der Tor und der Unvernünftige kommt miteinander um und sie lassen anderen ihr Vermögen. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit stehen, ihre Wohnung von Generation zu Generation. Sie hatten Ländereien nach ihrem Namen benannt. Doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das umkommt. Und es zeigt einfach, was es bedeutet, wenn wir aufs Hier und Jetzt nur setzen. Und ich finde das interessant, das ist ja im Schwäbisch auch gut, wie viel hat bei uns das Haus Bedeutung? Ich bin jetzt kein Hausbesitzer, ich bin Mieter, aber ich weiß auch um Freunde, die ein Haus haben, und ich weiß, wie viel dann auch an Gedanken und Dings ins Haus reingeht, auch an der Garten, den man hat, den man pflegen muss, irgendwelche Schulden, die man abzahlen muss, dann ist da mal wieder ein Schaden, dort ist was zu richten. So, das beschäftigt uns. Und dieser Text, das heißt nicht, das ist auch nicht die Moralkeule, wo es heißt, das darfst du nicht. Lebens in Zukunft, stellst dir ein Zelt in den Garten und lebst da drin. Lebst wahrscheinlich auch nicht so lange, ist die Ewigkeit schneller da. Keine Ahnung. Das ist ja auch nicht die Pointe. Sondern was sagt uns der Text? Der sagt auch nicht irgendwie, das darf man nicht machen. Auch Altersvorsorge, all die Dinge, wo uns so stark beschäftigt, wo wir versuchen, unser Leben möglichst lang und gut zu organisieren und dass die Kinder versorgt sind und alles. Er sagt eigentlich, hey, egal ob du das machst, egal ob du weise damit umgehst oder unweise, beide werden sterben. Egal ob weise oder unweise. Und das ist einfach eine Tatsache. Wir können unser Leben nicht halten, auch nicht durch irgendwelche Vorsorgedinge. Das ist der Motte und Fraß, selbst wenn wir sogar weise das gemacht haben und mit bestem Gedanken. Ich habe es erst erlebt jetzt, dass mein Papa gestorben ist, letztes Jahr war es, genau. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, das war das erste Mal, dass so jemand ganz Enges gestorben ist. So, und da habe ich auch als Pastor, ich habe ja oft auch Leute begleitet im Sterben, aber das war was anderes. Und da saß ich bei seinem Sterbebett und ich habe wirklich Jesus erlebt auf eine ganz neue Art und Weise auch in der Zeit. Aber ich saß dort und das war für mich so eine Situation, die war erstmal war sie furchtbar, das so, dachte, wie hältst du das jetzt aus die ganze Zeit? Dann habe ich Lobpreis für mich entdeckt, wirklich für mich. Ich habe gedacht, ich singe für meinen Papa und dann habe ich gemerkt, nee, ich singe auch für mich, weil ich in die Freiheit und in die Liebe reinkommen bin, weil diese Dunkelheit plötzlich zerbrochen war in dem Moment und ich habe es gebraucht. So, und dann ganz am Schluss habe ich angefangen, er hat mir die Unterlage für sich schon gegeben, hat meint, ich soll das mit dem Pastormanager, hat alles organisiert gehabt, ganze Beerdigung, war auch gläubig. Und ich habe dann seinen Lebenslauf durchgelesen, während ich neben ihm saß. Und habe dann gemerkt, hey, was bleibt denn jetzt noch? Das war für mich ein ganz tiefer Gedanke, was bleibt denn eigentlich noch? Und ich war so froh, dass ich gemerkt habe, dass Jesus da ist. Ich habe gemerkt, jetzt verändert sich was, habe ein Segenslied gesungen und im Segenslied ist er dann gegangen. Und das fand ich, auf der einen Seite war es herzzerreißend, auf der anderen Seite aber so tief und schön, weil ich gemerkt habe, Gott hat diesen Moment organisiert und er ist da, auch in dieser Dunkelheit. Und er stellt sich da dazu zu meinem Papa, wo er gar nichts mehr machen konnte. Und der hat auch kein perfektes Leben geführt. Der hat auch seine Ecke und Kante gehabt. Das weiß man als Kind ja wahrscheinlich besser wie alle anderen Leute drumherum. Aber das war der Punkt dann, wo ich gemerkt habe, das ist die Ewigkeit. Ich war froh, dass er nicht nur auf sein Haus gesetzt hat, weil das ist tatsächlich jetzt die Frage. Wir haben das jetzt und wir müssen überlegen, ja, was machen wir jetzt da damit? Kinder sind verstreut, der eine da, der andere dort. Wahrscheinlich wohnt jetzt mein Bruder drin, das ist ja schon mal nochmal eine gute Lösung, aber es gibt andere Situationen heutzutage, wo das wahrscheinlich dann verkauft wird, weil einfach Kinder weg sind. Das bleibt nicht. Aber das, was bleibt in dem Moment, wo ich gemerkt habe, das war die Beziehung zu Jesus. Die war da für mich und für meinen Papa in dem Moment. Das ist das, was wirklich bleibt. In dem Psalm 49 heißt es davor, wird es so beschrieben, mit dem, was bleibt. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, also Vers 8 bis 10. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele und er muss davon ablassen, auf ewig, dass er fortlebe, immer die Grube nicht sieht. Also zu kostbar ist das. Wir können uns nicht loskaufen von der Situation, dass wir endlich sind, dass wir sterben werden. Mein Papa konnte sich nicht loskaufen, obwohl er an Jesus geglaubt hat. Und wir können uns auch nicht loskaufen. Aber interessant ist diese Begründung, die in dem Psalm steht. Zu kostbar ist das Kaufgeld für unsere Seele. Und das ist die positive Botschaft daran. Es ist kostbar. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das Wort, das bedeutet wirklich wertvoll. Dein Leben ist so wertvoll, dass du das nicht bezahlen kannst, dass du den Wert, deinen eigenen Wert eigentlich nicht mal weißt, nicht mal ausrechnen kannst, nicht mal auffüllen kannst. Du bist wertvoller, als du denkst. Und du bist so wertvoll, dass du nichts geben kannst für dein Leben, dass du dich nicht aus Gottes Hand rauskaufen kannst. So wertvoll sind wir. Und das ist ein Punkt, der zur Ewigkeit dazugehört. Wir haben es ja auch im Prediger gehört, die Ewigkeit ist in unser Herz reingeschrieben. Das ist es. Wir sind so wertvoll in Gottes Auge, dass es über unsere Zeit, dass wir es im Zeitlichen eigentlich gar nicht erfassen können. Wir können das nicht aufwiegen, weder durch Leistung, noch durch Zeit, noch durch Besitz oder Vorsorge oder irgendwas. Das, was wir an Wert haben, das ist nicht aufzuwiegen zu dem, was wir tun oder was wir leisten. Sei es positiv oder negativ. Wir sind unendlich wertvoll in Gottes Auge. Und dann gibt es da die Kehrseite auch noch von diesem Gedanken, nämlich, dass wir uns nicht da loskaufen können, aus unserer Situation, unser Leben freikaufen können. Das ist nämlich die Kehrseite dessen. Es geht über uns hinaus. Dieser Wert, also ich habe mir das mal vorgestellt, wie wenn man so die Groschen zusammenzählen könnte, im Geldbeutel. Wenn ich wüsste, ich bin 1.000 Euro wert, dann kann ich mal gucken, ob ich das alles zusammenkriege. Aber wir wissen unseren Wert nicht, weil er unser Vermögen übersteigt. Und deshalb können wir nichts tun, unserem Leben letztlich freizukaufen, aber das heißt auch, unserem Leben Wert zu geben. So zu leben, dass es unserem Wert entspricht, können wir aus uns heraus nicht, egal was wir machen. Wenn wir es in Leistung stecken, Arbeitsleistung, irgendwas, das wird nicht unserem Wert entsprechen. Wir werden immer unter unserem Wert bleiben. Jesus benutzt es interessanterweise in einer ähnlichen Weise auch, wo man wirklich merkt, da geht es nicht nur um diesen Kontext Sterbe und Erlösung, sondern wirklich auch um Lebensqualität in dem, was wir tun. Und da heißt es in Markus 8, 36, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einbüßen, wenn er sein Leben einbüßt? Und kurz davor heißt es in Vers 37, denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Es ist ein ähnlicher Kontext. Da sagt er auch, was kannst du geben für ein Lösegeld? Da denkt man wieder, ja, sich zu erlösen vom Tod. Aber dann kommt dieses Qualitative, wo Jesus da reinbringt. Was nützt es dir, wenn du versuchst, die ganze Welt zu gewinnen? Wenn du versuchst, deinem Leben Wert zu geben und darüber dein Leben einbüßt? Das heißt, an Wert verlierst aus deiner Sicht heraus. Ich sage bewusst aus deiner Sicht heraus. Irgendwas scheint an diesem Weg nicht zu funktionieren. Wir können uns nicht selbst berechnen, sagt uns das eigentlich auch. Wir können uns nicht selbst berechnen. Wir wohnen über dem Supermarkt in Schöneich, den Supermarkt Knittel, wenn ihr den kennt. Und da bin ich öfters dann auch unten. Und da gibt es manchmal, also ich will niemand zu nahe treten, aber es gibt so manche betuchtere Personen, die sehen nicht mehr so richtig ihr Geld. Und dann geben sie den Geldbeutel dem Kassierer oder Kassiererin und sagen, hey, such du mal raus. So. Und ich habe gedacht, wow, da brauchst du echt Vertrauen dann, oder, in den Kassierer, dass der das richtig macht. Ich meine, das sind ja alle da bekannt und so weiter. Aber das hat heute Morgen auch zu mir gesprochen. Ich habe gedacht, das ist doch die Situation, wenn ich das fährt ein anderer Grund, der sieht nicht wirklich, was er im Geldbeutel hat, aber wir sehen unseren Wert nach dem, was uns die Bibel sagt, was Gott sagt, können wir unseren Wert eigentlich gar nicht einschätzen. Und so geht es der Person ja auch beim Kassierer. Er muss eigentlich den ganzen Geldbeutel dem Kassierer geben und der muss es ihm raussuchen. Wenn der es ihm nicht raussucht, dann weiß er nicht, was er zahlen, wie er es zahlen kann. Und ich glaube, bei uns ist es ganz ähnlich mit Gott. Ich glaube, wir müssen lernen, unseren Geldbeutel mal ihm aus der Hand zu geben, ihm hinzustrecken. Und dann werden wir genau das kriegen, was zu uns passt. Weil er uns kennt. Und zwar in alle Punkte. Das hat damit zu tun, weil wir uns selbst ein Geheimnis sind. Wir sind uns selbst ein Geheimnis. Auch ich bin mir ein Geheimnis. Ich verstehe mich manchmal nicht. Ist komisch, oder? Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. In irgendwelcher Situation, wo man dann merkt, hey, was mache ich eigentlich? Ich verstehe, ich begreife mich bis ins Letzte nicht, aber Gott kennt mich durch und durch. Das ist das, was was David ja auch betet. Der sagt, Herr, erforsche mich. Du kennst mich. Erforsche mich, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Es wäre doch ein total blödes Gebet, wenn wir uns von A bis Z kennen würden. Nee, wir sind uns ein Geheimnis. Und wir sind auf Führung angelegt. Das sind die anderen Bilder, die Jesus benutzt. Er ist der Hirte, wir sind die Schafe. Schafe brauchen einen Hirte, wir brauchen Führung, weil wir uns selber nicht so gut kennen, wie wir es uns manchmal einbildet, dass wir es täten. Und wie ich es mir auch manchmal einbilde. Aber es ist einfach nicht so. Wir merken das oft in Krisensituationen. Zum Beispiel, wenn man in einen Burnout reinkommt. Und das ist jetzt auch nicht moralisierend gemeint, dass die irgendwie ungeistlicher sind, die einen Burnout kriegen oder so, wie die keinen kriegen. Aber ich glaube, da wird was offenbar. Wir gehen über unsere Grenze hinweg, wenn wir oft unsere Grenze nicht kennen. Das ist das, was man dann erlebt. Und dann nimmt man tatsächlich Schade. Jesus scheint recht zu haben. Was nützt es mir, wenn ich die ganze Welt gewinne, aber selber Schade nehme? Und ich nehme Schade, weil ich mich nicht kenne. Ich überfordere mich in Situationen, wo es nicht sein müsste, weil Gott vielleicht einen ganz anderen Weg mit mir vorhat. Und das ist nicht moralisch gemeint, das ist einfach eine Tatsache. Weil wir uns nicht kennen und wo Gott nicht den Geldbeutel in der Hand hat, da wird es halt immer wieder passieren. Muss nicht gleich der Burnout sein. Man kann auch irgendwo sonst gegen die Wand laufen oder so. Geht auch ganz gut. Mache ich auch immer wieder. Wieso mache ich das? Weil ich mir selber ein Geheimnis bin. Und dann lerne ich ganz neu zu sagen, Herr, ich weiß, dass ich dich brauche und dass ich deine Führung brauche. Das brauchen wir immer wieder neu, solche Erkenntnisse. Ich glaube, dass Jesus uns in diesem Text zeigen will, wie wir da auch unser eigenes Herz letztlich entdecken. Weil darum geht es ja auch. Wenn er mir zeigt, was ich für einen Wert in meinem Leben reingelegt ist, wenn er mir die Aufgabe gibt, die zu mir passen wie Faust aufs Auge, dann lerne ich mich selber darüber kennen. Er sagt an einer anderen Stelle, Markus 8, 35, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Schau, so ein harter Text. Aber da heißt es letztlich, wer sein Leben verliert um meinetwillen, das Stück Geldbeutel in seine Hand gebe. Letztlich. Da geht es nicht gleich darum, dass alles schlecht wird oder so. Es fühlt sich vielleicht so an, weil es mit Vertrauen zu tun hat. Wenn ich den Geldbeutel aus der Hand gebe, dann kann der Kassierer mich ausplündern, weil ich sehe es ja nicht, was alles in mir steckt. Aber wenn ich ihm mein Leben gebe, dann sagt Jesus ganz klar, dass das sein wird, wo mich rettet, wo mich auch wieder zu mir selbst führt, zu meinem Herz, und zwar schon im Hier und Jetzt. Da geht es nicht nur darum, dass ich später in den Himmel komme. Darum geht es auch, aber es geht wirklich um das Leben hier und jetzt, das sonst Schaden nimmt. Ich habe selber so erlebt, auch für mich als Person zum Beispiel, wo die Berufung kam zum Pastor für mich. Ich war total verschüchtert und so. Meine Selbsteinschätzung hat Nein gerufen an alle Pore, wo es gab. Und dann hatte ich dieses Spannungsfeld dieser Berufung. Und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, ich habe es dann auch gecheckt und immer wieder gefragt. Und dann kamen halt immer wieder irgendwelche Impulse, wo halt in die Richtung gehen. Und ich habe dann gemerkt, ich muss es einfach jetzt riskieren. Sonst würde ich mein Leben lang denken, ich bin halt an dem vorbeigeklebt, was Gott von mir will. Und dann auf dem Weg hin haben sich bei mir Dinge gelöst und hat sich was entwickelt, dass ich sprechen kann und so weiter. Das hätte sich nie entwickelt, wäre ich bei mir selber stehen bliebe und bei meiner Einschätzung und bei meinem Selbstwert. Und ich glaube, das ist das Herausfordernde, von dem das Leben zu verlieren um Jesu Wille. Das Leben, was mir verliert um seinetwillen, ist oft nicht so lebenswert oder ist sicher nicht so lebenswert wie das, was er uns eigentlich gibt. Aber es ist uns viel vertrauter. Und die Stimme, die uns sagt, du kannst nichts, du bist nichts und so weiter, die sind viel lauter oft wie das, weil es uns viel näher ist, wie das, was Jesus für uns vorbereitet hat. Aber es heißt letztlich, dass wir es durch ihn findet und durch ihn so auch im Hier und Jetzt Rettung erlebt. Und trotzdem zeigt es auch, dass dieser Weg dorthin, auch auf diesen Schatz zu entdecken quasi, diese himmlischen Schätze zu entdecken, dass das nicht easy going ist, sondern irgendwie mit Überwindung zu tun hat. Und das ist auch ein Begriff, wo man im Alten Testament, in der Bibel, im Neuen Testament, Offenbarung, überall ist die Rede von Überwinden. Wer überwindet, der wird ernten die Ewigkeit, der wird und so weiter. Und es zeigt, es geht ums Überwinden. Es geht nicht darum, dass sich das einfach so einstellt. Aber es ist auch nicht eine Leistung, die wir haben. Es erfordert einfach Mut und Vertrauen. Ich habe es mal so versucht zu formulieren, das, was mich was gekostet hat, das hat letztlich auch Gewicht. Und ich glaube, da gibt es einen engen Zusammenhang zwischen dem, was mein Herz prägt dann nachher auch, und zwischen dem, dass es eben irgendwie eine Überwindungskraft oder irgendwas kostet auch. Es kostet was, den Geldbeutel aus der Hand zu geben. Man kennt es vielleicht auch aus dem Negativen, ich kenne es zumindest, wenn ich einen fetten Strafzettel kriege, habe ich auch schon gekriegt, für zu schnell fahren oder sowas, dann prägt es mich irgendwie nachhaltig. Das ist Gesprächsstoff und so. Das ärgert mich, da bin ich dran so. Das hat was kostet. Dinge, die mich nichts kosten, die bewegen mich oft auch weniger. Wenn ich gerade meine Küche, wir teilen uns den Job, also ich werde nicht ganz so klassisch, also ich mache auch viel Haushalt zu Hause, bin nur 50% Pastor, meine Frau hat die andere 50%, wo sie im Hänsler arbeitet und ich mache halt die Küche. Wenn ich die richtig sauber gemacht habe und dann kommt jemand und macht sie irgendwie, stellt das Geschirr einfach nur irgendwo ab, das ärgert mich. Da ist mir die Küche plötzlich wertvoll geworden, aber wieso? Weil ich Arbeit reingesteckt habe, wenn ich da jetzt nichts gemacht habe, meine Frau macht die Küche, dann kannst du einen Stöß auch dazu. Und das zeigt halt dann irgendwie, da wo ich Zeit und Kraft und Energie reinstecke, das wird mir auch wichtig. Ich kenne es auch vom Studium, arbeite dort, wo ich ein Referat selber erarbeitet habe, war das was anderes wie noch der beste Vortrag von irgendeinem Dozent, weil ich mich selber dahinter klemmt habe, weil ich selber was erarbeitet habe. Die Frage ist, ob ich mir was, meine Beziehung zu Jesus was kosten lasse. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit eine ganz wichtige Frage. Lasse ich es mir was kosten? Wir haben selber in unserer Bewegung, und da spreche ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, ein Umdenken gerade angeregt, dass wir gesagt haben, und das geht jetzt wirklich vom BFP auch aus, man hat oft so drauf Wert gelegt, so in dem Gemeindemodell, dass man möglichst attraktiv alles macht, möglichst so, dass sich alle Menschen wohlfühlen. Das war so ein Hype und ich glaube, das geht über unsere Bewegung raus, auch in andere Bewegungen rein. Und man stellt fest, Man hat immer weniger Leute, die wirklich Jüngerschaft leben wollen. Die sich wirklich was der Glaube kosten lassen wollen. Die wollen einen guten Gottesdienst, eine gute Kinderbetreuung und wollen sich wohlfühlen und das war's. Aber das ist nicht das Evangelium. Und das wird dich nicht weiterbringen. Sondern der Punkt, wo du dich selber, und das kann dir kein Mensch, kein anderer abnehmen, das, wo es dich was kostet, das ist das, was dich auch verändern wird. Ich habe eine interessante Geschichte in dem Kontext, ist mir da begegnet, von David. In 2. Samuel 24 steht die. Da hat David das Volk zählen lassen. Und das heißt, er hat halt mobilisiert, hat guckt, ob er auch genug Manpower hat für den nächsten Krieg. Und das war nicht in Gottes Sinn. Und er kriegt sogar noch eine Stimme, die sagt, meinst du, das ist wirklich das, was Gott von dir will? Weil wir sollen doch auf Gott vertrauen, nicht auf unsere Kraft, auf unsere Stärke, militärische Stärke. David hat es durchgezogen und hat dann Schuldgefühle gekriegt vor Gott und hat betet und hat gesagt, hey, Herr, ich glaube, ich habe gesündigt, was soll ich tun? Und am nächsten Tag kommt ein Prophet zu ihm und sagt ihm, hey, ich habe 3 Strafen für dich, also Gott sieht es, deine Reue und alles, entweder fällst du in Menschenhände, und dann war noch was, und das letzte war die Pest, was noch gab, und David sagt, hey, lieber falle ich in des Herrn Hand wie in Menschenhände und wähle dann die Pest, und jetzt wütet diese Pest in seinem Volk wegen dem Fehler, den er gemacht hat, und dann betet er nochmal. Und dann kommt so ein Wort, dass, da ist der Engel gerade dabei, wollte das ganze Volk vernichten. Da ist er bei Arauna, also einem Mann, Besitztum dort, wo er gehabt hat, steht dieser Engel, der das vollzieht. Und David kriegt den Auftrag, dorthin zu gehen und dort einen Altar zu bauen und Gott anzubeten, von Gott selber, um dem Einhalt zu gebieten. David geht dorthin mit diesem Vorhaben, das zu machen, und dann kommt ihm der Arauna entgegen, und da heißt es in Vers 24, also 2. Samuel 24, 24, aber der König sagte zu Arauna, nein, sondern kaufen will ich es von dir. Ja, genau, Arauna sagt zu ihm, hey, ich gebe dir das umsonst. Da kommt der König zu ihm und er sagt, hey, wenn du kommst, nimm das alles, du brauchst mir gar nichts geben. Große Geste, und David sagt zu ihm, nein, sondern kaufen will ich es von dir. Für den Kaufpreis. Ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Schekel Silber. David hat gewusst, dass er in dem Moment das kaufen muss, selber was geben muss, investieren muss dafür, weil es nicht, dass es nicht umsonst ist. Ihm war das wichtig in dem Punkt. Die Frage ist, was es mir wert ist, meine Rechte oder das Beste. Es gibt eine andere Geschichte in der Bibel, die wurde mir auch in dem Zusammenhang wichtig, das kennen wir, da sitzt Jesus im Tempel und die werfen ihr Opfer ein und da sitzt kommt ein reicher oder ein frommer Mann, der wirft richtig viel rein und dann kommt so eine arme Witwe und wirft einen Groschen rein und Jesus sagt eben, hey, die hat mehr gegeben als der andere. Die hat alles gegeben, was sie hatte. Der andere hat nur von dem gegeben, was er übrig hatte. Und das hat zu mir gesprochen. Das ist zwar geht es jetzt um Finanzen, wobei ich glaube, manchmal geht es auch um Finanzen. Ob wir uns was kosten lassen, Reich Gottes, wie viel wir in die Gemeinde geben, ob wir überhaupt denken, was geben zu müssen. Auch das kann ein Weg von Gott sein. Auf jeden Fall geht es hier, glaube ich, darum, das war das Thema, wo ich mir überlegt habe, wie sieht denn das Leben aus von diesem reichen Mann, der nur von seinem Überfluss gibt, gegenüber dieser Witwe, die alles gegeben hat. Und da wurde mir bewusst, das, was der Reiche gemacht hat, hat null Einfluss auf sein tatsächliches Leben. Weil er ja nur von seinem Überfluss gegeben hat. Sein Leben funktioniert ja nach wie vor so wie sonst auch. Ob er was gibt oder nicht gibt. Weil er es ja gar nicht dazu braucht. Kann immer nur in Urlaub gehen, kann alles machen, was er will. Bei der Witwe, da hat es Einfluss auf ihren tatsächlichen Alltag. Die muss sich überlegen, wie sie als nächstes, was sie zu essen kriegt und so weiter. Das hat einen extrem starken Einfluss in ihren Alltag. Und das zeigt für mich, dass es eben ein Unterschied ist, ob ich nur das gebe, was ich so übrig habe. Und da kann ich es weiter, nicht nur an Finanzen, vielleicht auch an Zeit, an Fähigkeiten, an dem, wie ich mich Jesus hingib, oder ob ich das gebe, wo ich eigentlich nicht übrig habe. Und wo ich aber das Gefühl habe, es ist dran. Und ich glaube, das wird mich dann wirklich verändern. Das andere verändert mich nicht. Ich glaube, es geht darum, das Gute zu leben, was uns eben auch was kostet. Nicht nur das zu leben, was uns nichts kostet. Wenn wir wirklich wollen, dass es so ein Schatz wird, oder dass man den Schatz berget, der auch mein Herz berührt, dann ist es auch ein Schatz, wenn ich es mir was kosten lasse. Ich kam selber vom landeskirchlichen Hintergrund, vielleicht wie einige von euch auch, ich weiß es nicht. Und da war es üblich, dass man halt seinen Groschen irgendwie in die Kollekte geworfen hat, früher, also was Finanzen angeht jetzt zum Beispiel. Und dann hat man sein Soll getan und man zahlt ja auch Kirchensteuer, so war meine Einstellung auch immer. Und meine Mentalität, wo ich aber festgestellt habe, von meiner Family und von meinem Papa auch und Prägung, war das, dass wir eigentlich immer der kleine Mann sind, immer zu wenig haben von allem. Ich habe wirklich so eine Mentalität gehabt von, wir haben eigentlich nichts. Und ich habe das ganz stark gemerkt im Rückblick, nicht in der Situation selber, wo meine Frau und ich beide verdient haben, noch keine Kinder hatten. Wir hatten Doppelgehalt und das Geld war irgendwie immer weg. Und man hat immer das Gefühl gehabt, man hat nichts. Inzwischen habe ich ja gesagt, wir haben jetzt 50-50 und Kinder. Und wir haben gut. Uns geht's gut. Und das, was sich aber gelöst hat bei mir, war das, dass ich gemerkt habe, plötzlich kam ich eben auch in eine Frömmigkeit, wo auch der Zehnte gelehrt wurde. Also nicht nur 5 Euro, nicht nur 50 Euro, sondern wirklich der Zehnte vom Gehalt. Und ich glaube, das ist für mich ein Gradmesser, also ich würde das nicht gesetzlich sehen, aber mal einfach als Hausnummer. Und wo ich gemerkt habe, wo ich da schrittweise angelehnt habe, wo ich dann gemerkt habe, wie sich das für mich verändert hat, dass die Mentalität plötzlich eine andere geworden ist. Im Gebe. Und ich habe auch gemerkt, da gab es Zwischenstationen, wo ich gemerkt habe, ich gebe kein Daueraufgab schon mal gar nicht. Erst am Ende des Monats hat man das reingeworfen, was man nur übrig hatte. Und das war halt dann auch nicht immer so viel, was man denkt, was man nur übrig hatte. Und wo ich das geändert habe, dass ich gesagt habe, nee, das ist der erste. Der erste Teil ist eigentlich der Zehnte. Dann konnte ich mit dem Rest umgehen und es war echt richtig gut. Und wieso sage ich das? Ist immer gut, in einer anderen Gemeinde das zu predigen. Kann man nicht mir vorwerfen, es geht in meine Tasche. Aber ich habe gemerkt, dass da wirklich auch Finanzen ein Gradmesser sind. Das ist nicht was, wo man nicht drüber reden, wo geistlich keine Auswirkung hat. Nein, das hat geistlich eine Auswirkung. Definitiv. Und ich kann Zeugnis geben, dass es bei mir diese Mentalität geändert hat. Das ist nicht immer alles gleich weg, aber es hat ganz große Schritte gemacht, dass man großzügig werden kann und weiß, man ist versorgt von Gott und nicht nur vom Kontostand. Das Gleiche kann sein bei Rechthaberei zum Beispiel. Auch das ist was, bei uns in der Familie wird viel diskutiert und alles. Da kann es auch eine Herausforderung sein und es wird mich was kosten, auf meine Zunge zu sitzen, wenn ich denke, ich habe doch jetzt so Recht und der andere hat so Unrecht. Aber wo ich das dann einübe, dann werde ich merken, dass das mich verändert, wenn ich es mich was kosten lasse. Dann werde ich vielleicht merken, dass ich nicht in alle Punkte für mein Recht selber sorgen muss. Selbst da, wo ich vielleicht im Recht bin und der andere im Unrecht. Dann werde ich vielleicht merken, dass Gott für mein Recht sorgt. Dass er derjenige ist, der sich plötzlich stark macht. Und dass ich nicht immer nur für mich selber kämpfen muss. Das werde ich aber erst merken, wenn ich es mir was kosten lasse. Und andersrum gibt es vielleicht auch Leute, die sich was kosten lassen müssen, den Mund mal aufzumachen. Und die eigene Meinung zu sagen, das gibt es ja auch. Oh, das ist ein Punkt. Aber ich glaube, die Schwelle zur Freiheit, die kostet uns eben oft was. Und da geht es nicht um Leistung, da geht es auch darum, eben um die Dinge, dass es uns einfach vielleicht nicht angenehm vorkommt. Und wir deshalb lieber eine Kurve drum machen. Jesus sagt, meine Last ist nicht schwer. Es ist dir möglich, das dann auch zu tun. Es ist nicht unmöglich. Aber es gefühlt kostet es Überwindung. Ich glaube, die Frage ist, ob wir die Herausforderung annehmen, die diese Schatzsuche letztlich auch mit sich bringt. Nehme ich die an? Ich glaube, in dem Moment, wo mein Leben mit Jesus keine Herausforderung mehr darstellt, in dem Moment lebe ich eigentlich in einer Lüge. Wo es mich an keinem Punkt herausfordert, lasse ich mich vielleicht auch nicht mehr herausfordern. Und ich sage das nicht in diesem erhobenen Zeigefingerspiegel, sondern ich sage das, hey, Jesus hat viel mehr für dich vorbereitet. Du bist wertvoller, wie du von dir selber denkst. Auch wie du denkst, was du tun könntest oder nicht tun könntest. Er hat einen größeren Wert in deinem Leben vorbereitet. Und er will dich auf die Reise nehmen, diesen Wert zu entdecken. Amen. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns in Freiheit führst. Herr, dass du mit jedem einzelnen Schritt gehst. Du siehst, dass wir diese Himmelsschätze wirklich erobern wollen und entdecken wollen. Und oft wollen wir es so entdecken, dass es uns nichts kostet, Herr. Das weißt du auch. Das geht mir nicht anders wie viele wahrscheinlich. Herr, aber ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns Überwindungskraft in unser Leben reingibt. Und ich bete einfach, dass du uns da wirklich diese Augen öffnest für diese Schritte, die uns was kostet, aber tatsächlich nachhaltig auch verändern werdet, Herr. Da, wo vielleicht auch manche Denkweise sich umändern müssen, Herr, bete ich, dass du kommst, dass du die Gedankengebäude vom Teufel einreißt, Jesus, und uns deine Gedanken einpflanscht, Herr. Und ich bete echt, dass du uns diesen Mut gibst, wirklich an deiner Hand zu überwinden. Und ich danke dir auch, dass wir das an deiner Hand machen, dass du der Überwinder bist letztlich in uns durch deinen Geist. Und ich danke dir, dass du uns auch bereit machst, Herr, Schritt für Schritt und uns auch bei den großen Herausforderungen, wo wir vielleicht schon länger in unserem Kopf haben und bewegt, dass du da wirklich auch nochmal eine Meile mitgehst, wo wir noch nicht bereit sind zu investieren, dass du geduldig bist, Herr, aber ja, dass du auch nicht locker lässt, Jesus, da bete ich auch drum, Herr, dass du uns wirklich bei den Schritten, die dran sind, nicht locker lässt, sondern uns hilfst, Herr. Ich danke dir, dass du möchtest, dass unser Leben von deiner Fülle gefüllt ist und nicht von dem, was wir für uns ausdenken. So wollen wir uns in deine Hand legen, Jesus. Amen.